Ja, ich freue mich, dass heute noch viel mehr da sind als gestern und dass ich zu einem ganz anderen Thema referieren darf. Also es wird heute nicht so naturwissenschaftlich, sondern es wird ja mehr geschichtlich, aber auch wissenschaftlich. Ja, also wie schon angekündigt, lautet der Vortrag Aufstieg und Niedergang der Zivilisationen, also in der Mehrzahl, nicht nur der Zivilisation. Wir werden verschiedene Zivilisationen betrachten und dann auch den Rückschluss ziehen auf unsere eigene Zivilisation. Zunächst einmal die Gliederung. Der erste Punkt ist, was ist eine Zivilisation? Also wir werden uns mit diesem Begriff kurz befassen, eine Definition von Zivilisation, so wie ich sie jetzt in dem Vortrag verwende. Und dann werden wir den Aufstieg und Niedergang der Zivilisationen betrachten, erst einmal als Einleitung sozusagen. Und dann werden wir uns genauer die Frage stellen, was waren jetzt die Gründe für den Niedergang? Welche Ursachen hat es? Wir werden uns dann weiterhin die Frage der Moral stellen und die Frage stellen, und heute? Wie sieht es heute aus? Und zum Schluss der Punkt, die Wurzel des Problems. Also zunächst einmal zum ersten Punkt, was ist eine Zivilisation? Dieses Wort Zivilisation, das leitet sich von dem lateinischen Wort civis oder civis, das heißt Bürger, ab. Die Bürger sind dabei die Angehörigen eines Staates oder eben einer kleineren Körperschaft. Unter einer Zivilisation möchte ich jetzt im Folgenden die durch die Bürger gebildete komplexe Gesellschaft verstehen. Das soll also eine Zivilisation sein. Nun, jede Zivilisation gründet sich auf etwas, und zwar sie gründet sich auf eine bestimmte Kultur. Und wieder kommt dieser Begriff Kultur von einem lateinischen Wort, das heißt cultura, und das heißt eigentlich wörtlich Bearbeitung, Pflege, Bebauung. Deswegen habe ich hier so ein Bild aus der Landwirtschaft da unten gezeigt. Also unter Kultur versteht man eigentlich eine spezielle Lebensweise der Bewohner eines Landes. So wie das Aussehen eines Landes eben von der Bearbeitung, Pflege und Bebauung seiner Bewohner geprägt wird, wie zum Beispiel hier in diesem Land. Ja. Man weiß sofort, wo man ist. Also ich komme ja viel rum in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Und ich kann langsam schon sagen, ungefähr wo ich bin, je nachdem wie die Landschaft aussieht, wie die Kulturlandschaft aussieht sozusagen. So wie also dieses Aussehen des Landes geprägt wird von den Bewohnern, so wird auch eine Zivilisation von der vorherrschenden Kultur geprägt. Und das hat rein äußerlich schon bestimmte Kennzeichen, habe ich schon gesagt, aber an der Kleidung zum Beispiel kann man es erkennen hier im Fall der Ägypter. Die Assyrer sahen wieder anders gekleidet aus, wie hier zum Beispiel. Oder die Perser. Oder im Vergleich dazu die Griechen und die Römer. Also wie gesagt, rein äußerlich kann man also die klassischen Zivilisationen auf jeden Fall schon anhand der unterschiedlichen Kleidung erkennen. In klassischen Zivilisationen hat auch die Kultur ihren Ursprung in der jeweiligen vorherrschenden Religion. Also es ist ganz wichtig, Religion hat immer die Kultur bestimmt. Auch dieses Wort Religion, das kommt vom lateinischen Wort religio und das bedeutet eigentlich wieder wörtlich übersetzt eine gewissenhafte Beachtung von Vorschriften oder Lebensregeln. Also eine gewissenhafte Beachtung von Vorschriften oder Lebensregeln. Und die wiederum ergibt sich aus einer bestimmten Weltanschauung. Und diese Weltanschauung wiederum resultiert aus dem Glauben an bestimmte transzendente Objekte, Kräfte oder Personen. Also an Dinge, die sozusagen über diese Welt hinausgehen. Daraus kommt dann die Weltanschauung und daraus kommt dann die Religion. Historisch gesehen haben sich zum Beispiel die Römer als hochreligiös bezeichnet. Und sie haben ihren Erfolg als Weltmacht vor allen Dingen auf ihre kollektive Frömmigkeit zurückgeführt. Das ist wieder ein lateinischer Ausdruck, die Pietas. Bekannter römischer Politiker und Philosoph ist der Marcus Tullius Cicero, der folgendes Zitat gegeben hat: Pietas, also die Frömmigkeit, ist die Grundlage aller Tugend. Also ohne Tugend konnte die römische Gesellschaft auf Dauer nicht funktionieren. Aber dazu werden wir später noch mehr hören. Das nur mal als Einleitung. Ich habe hier noch einmal die wesentlichen Begriffe und die Zusammenhänge erläutert. Wir beginnen mit der Zivilisation. Die Zivilisation gründet sich auf eine bestimmte Kultur und der Kern der Kultur ist die zugrunde liegende Religion. Das heißt, die Religion bestimmt damit letztlich das Zusammenleben der Menschen und damit die ganze Zivilisation. Zu beachten ist hier, dass auch eine Gesellschaft, die jetzt zum Beispiel nicht an Gott glaubt, auch religiös ist. In diesem Sinne. Warum? Weil sie hat Lebensregeln und diese Lebensregeln bestehen darin, dass sie das Göttliche ablehnt und nur das Diesseitige, das Materielle akzeptieren. Das ist eine bestimmte Lebensweise oder Lebenssicht und daraus kommen bestimmte Lebensregeln. Zum Beispiel ist eine Regel, dass ich tun und lassen kann im Prinzip, was ich will, solange ich keinem anderen irgendwie schade, weil es gibt ja kein Göttliches. Das führt mich jetzt nach dieser Einleitung jetzt zum zweiten Punkt. Zum Aufstieg und Niedergang der Zivilisation, zu dem eigentlichen Thema jetzt von dem Vortrag heute. Hier ist der Carol Quigley, ein amerikanischer Historiker. Er hat Folgendes gesagt: Es ist offensichtlich, dass jede Zivilisation einen Prozess des historischen Wandels durchläuft. Wir können sehen, dass eine Zivilisation entsteht, eine lange Entwicklung durchläuft und schließlich wieder verschwindet. Wir wollen jetzt im Folgenden den Verlauf von einigen sehr bekannten klassischen Zivilisationen betrachten. Und als Basis wurden es die Zahlen für die räumliche Ausdehnung der jeweiligen Zivilisation aus der sogenannten Geochron-Datenbank verwendet. Ich habe den Link dann in den Grafiken angegeben und wen es interessiert, dem kann ich das natürlich auch per E-Mail dann weiterschicken. Wir fangen an mit den Ägyptern. Die Zivilisation der Ägypter entstand Jahrtausende vor der Gegenwart. Sie hat eine sehr lange Geschichte. Sie entstand entlang des Nildeltas und endete allerdings ziemlich abrupt, circa 25 vor Christus. Wir machen weiter mit den Assyrern und Babyloniern. Ich habe der Einfachheit halber diese beiden Zivilisationen jetzt zusammengefasst in der folgenden Grafik und auch bei der weiteren Betrachtung, weil diese Zivilisationen sehr ähnlich sind. Die Zivilisation der Assyrer und Babylonier entwickelte sich im Zweistromland. Das ist eine Region, die im Wesentlichen den heutigen Irak und die südöstliche Türkei und das nordwestliche Iran umfasst. Aber wie man auch hier wieder sehen kann, sie endete circa 550 vor Christus. So wird es von den Historikern eben angegeben. Dann schauen wir uns als nächstes die Meder und Perser an. Auch die habe ich wieder der Einfachheit zusammengefasst, weil die eben auch sehr ähnlich waren. Die Zivilisation der Meder und Perser begann im Gebiet des heutigen nord- und südwestlichen Iran und endete circa 325 vor Christus. Der nächste Kandidat sind die Griechen. Die Zivilisation der Griechen begann im Bereich des Ägäischen Meers bis hin zum Schwarzen Meer und endete ebenfalls circa 325 vor Christus. Und der letzte Kandidat, den wir betrachten wollen, das sind die Römer. Die Zivilisation der Römer begann im heutigen Mittelitalien und die klassische Zivilisation der Römer endete mit dem Fall des Weströmischen Reichs circa 500 nach Christus. Also man hat immer diesen typischen Verlauf hier. Die Kurven sind natürlich jetzt nicht identisch, aber was man jedenfalls sehen kann, ist, dass das Ende doch immer relativ abrupt kommt. Warum ist also die Frage jetzt hier, überlebten diese Zivilisationen eigentlich nicht, wenn sie teilweise schon sehr lange existiert haben? Welche Gründe sind für ihren Niedergang verantwortlich? Wir werden zum Schluss auch noch etwas mehr zum Aufstieg noch hören, aber vor allen Dingen geht es hier um den Niedergang. Hier ist der William Oppuls, ein amerikanischer Politikwissenschaftler. Er sagt Folgendes, dass Zivilisationen untergehen, ist seit der Antike bekannt. Viele Historiker, Philosophen, Weisen und Dichter haben versucht, den Kreislauf der Geschichte zu beschreiben und ihre Triebkräfte zu erfassen. Und genau mit diesen Triebkräften wollen wir uns jetzt näher befassen. Also, was waren jetzt die Gründe für den Niedergang? Da ist es schon mal interessant, für den Niedergang von Zivilisationen, da werden in den populären Medien sehr oft äußere Ursachen genannt. Also zum Beispiel Klimawandel Vulkanausbrüche, Erdbeben, Krankheiten, Epidemien, Hungersnöte, Insektenplagen und feindliche Invasionen. Aber war das wirklich so? Gingen jetzt die Zivilisationen in gewaltigen Katastrophen unter, wie hier in dieser Darstellung die römische Stadt Pompeji im Jahr 79 nach Christus durch den Ausbruch des Vesuv? Interessant ist jetzt, dass im Gegensatz zu diesen populären Meinungen viele Historiker auf ein ganz anderes Ergebnis kommen. Sie haben als primäre Ursache innere und nicht externe bzw. äußere Ursachen identifiziert. Mit anderen Worten, die jeweiligen Zivilisationen verursachten letztlich immer selbst ihren eigenen Niedergang. Wir fangen hier an mit dem Ibn Khaldun, einem tunesischen Historiker. Er fand, dass Zivilisationen zugrunde gehen, wenn die Herrscher und die Bevölkerung den schönen Dingen des Lebens und dem Luxus zum Opfer fallen und sich auf die Vermehrung von Reichtum und Wohlstand konzentrieren. Misswirtschaft und Machtmissbrauch breiten sich aus. Das macht sie schwach und feige und damit anfällig für Angriffe von außen durch stärkere Völker, die sie schließlich überwinden. Also, seine Analyse bringt ihn zu dem Ergebnis, dass Luxus und Wohlstand zum Untergang führt. Der nächste Historiker ist der Arnold Toynbee, ein englischer Historiker. Er vertrat die Meinung, dass Zivilisationen zugrunde gehen, wenn die kreative Minderheit aufhört, den sich stellenden Problemen die Stirn zu bieten. Also es gibt eine Minderheit, eine Elite in jeder Gesellschaft, sagt er, die die Probleme löst. Aber wenn jetzt diese Elite parasitär wird und das Volk ausbeutet, ruft es starke innere Spannungen hervor, die letztlich zum Zerfall der Gesellschaft führen. Der nächste Historiker ist der Carol Quigley. Er erklärte, dass Zivilisationen zugrunde gehen, wenn die sozialen Gefüge, die nötig sind, um die Bedürfnisse der Gesellschaft zu befriedigen, sich in Institutionen verwandeln, die ihren eigenen Interessen anstatt dem Interesse der Bevölkerung dienen. Also die Institutionen machen sich selbstständig, sozusagen die Bürokratie macht, was sie will im Prinzip. Also die Institutionalisierung ist hier die Ursache. Der William Oppolz, den wir schon hatten, er sieht in Zivilisationen unnatürliche Anhäufungen von Reichtum und Macht. Unüberwindbare biophysikalische Grenzen verbinden sich seiner Meinung nach mit der angeborenen Fehlbarkeit des Menschen und führen letztlich zum Kollaps. Also hier sind übermäßiger Reichtum und Macht das Problem. Der Jaron Diamond führt vor allem die Überbevölkerung und die damit einhergehende Überbeanspruchung der natürlichen Ressourcen für den Untergang von Zivilisationen an. Also Überbevölkerung ist hier das Problem. Dann haben wir hier den Joseph Tainter. Er bezeichnet Zivilisationen als problemlösende Organisationen. Er sagt, sie gehen zugrunde, wenn die Kosten für die Lösung der immer komplexer werdenden Probleme nicht mehr aufgebracht werden können. Also das ganze Ding bricht zusammen sozusagen, wenn die Probleme eben nicht mehr gelöst werden können, weil sie zu komplex sind und zu viele Kosten verursachen. Der letzte Historiker, den ich anführen möchte, ist der Peter Turchin. Er sieht das Problem auch wieder in der Überbevölkerung. Er sagt, die anfänglich hohe Pro-Kopf-Produktion sinkt, während steigende staatliche Einnahmen notwendig werden, um mit dem Bevölkerungswachstum Schritt zu halten. Schließlich kann es zu Hungersnöten und Epidemien und zu einem Zusammenbruch der Zivilisation kommen. Wichtig ist jetzt, dass diese angeführten Ursachen gemeinsam haben, dass die Zivilisationen an Übermäßigkeit zugrunde gingen, wie übermäßiger Luxus, Reichtum und Macht oder Überbevölkerung. Eine parasitäre Elite, eine Verselbstständigung der sozialen Institutionen und außer Kontrolle geratene Kosten können als Folge davon verstanden werden. Um das jetzt genauer zu untersuchen, wollen wir im Folgenden der Frage der Moral am Beispiel der vorgenannten klassischen Zivilisationen genauer nachgehen. Das heißt, wir werden jetzt untersuchen, wie stabil war der Kern der jeweiligen Zivilisation ihre vorherrschende Religion, beziehungsweise die gewissenhafte Beachtung von Vorschriften und Lebensregeln, wie wir es schon gehört haben, und wie sich das auswirkte. Also die Frage der Moral. Und da beginnen wir jetzt mit den Ägyptern. Die Ägypter haben hier offenbar in solchen farbenprächtigen Prozessionen da ihre Religion gefeiert. In der Tat ist interessant, dass die Ägypter ihre Zivilisation mit einem hohen moralischen Standard begannen. Sie haben zum Beispiel persönlichen Besitz geschützt. Sie haben Verbrechen wie Mord und Diebstahl geahndet. Sie haben moralische und soziale Vergehen wie Lügen, Ehebruch, Homosexualität, die Misshandlung von Sklaven und aggressives Verhalten geahndet. In dem alten ägyptischen Buch der Toten wird zum Beispiel eine Szene beschrieben, wo ein Mann nach seinem Tod vor dem Gott Osiris, also Gott natürlich in Anführungszeichen, steht und seine Unschuld beteuert. Und dort heißt es: Ich habe keinen Ehebruch begangen. Ich war nicht unkeusch. Ich habe kein sexuelles Unrecht getan und auch keine Homosexualität praktiziert. Ihre moralischen Standards leiteten die Ägypter von ihrer Göttin Maat ab, die für Wahrheit, Gerechtigkeit, Ordnung und Recht stand. Das ist hier so eine Abbildung dieser Göttin mit der Feder der Wahrheit, sie hat so eine Feder da oben. Diese Feder diente nach dem Tod als Gegengewicht auf der Waage, wo dann das Herz der verstorbenen Ägypter gewogen wurde. So war die Vorstellung. Der Pharao selber wurde als Stellvertreter von Maat betrachtet, der das göttliche Gesetz auslegte und dem Volk verständlich übermittelte. Die Einhaltung des Gesetzes hatte nach Vorstellung der Ägypter aber nicht nur Auswirkungen auf das diesseitige Leben, also auf das Leben hier, sondern auch auf das Leben danach. Aber im Lauf der Jahrhunderte stellte sich heraus, dass die Menschen den hohen moralischen Standard von Maat nicht erfüllen konnten. Insbesondere der Pharao selber und die obersten Beamten, die eigentlich für die Einhaltung des Rechts verantwortlich waren, erwiesen sich als moralisch fehlbar. Und dadurch sank natürlich das Vertrauen in den Pharao und die Priesterklasse übernahm zunehmend die Aufgabe der Interpretation des göttlichen Gesetzes. Da aber die Priester anders als der Pharao ausschließlich den Göttern und nicht dem Volk dienten, waren ihre rechtlichen Entscheidungen für das Volk nicht mehr nachvollziehbar. Also die Priester waren irgendwie so abgekoppelt, haben sich nur um die Götter gekümmert, aber haben recht wenig vom Volk verstanden. Und es kam dann sogar so weit, dass ab der 18. ägyptischen Dynastie politische und rechtliche Entscheidungen überwiegend mittels Orakeln gefällt wurden. Und man kann sich vorstellen, so ein Orakel, das ist ja mehr oder weniger, kann man genauso gut einen Würfel werfen wahrscheinlich, dass das Volk da also nicht sehr viel Vertrauen mehr hatte in diese Entscheidungen. Die Folge war, dass jetzt die Priester zu viel Macht bekamen, sie wurden korrupt und haben sich persönlich bereichert. Und das alles führte letztlich zu einem allgemeinen Werteverfall und moralischen Niedergang der Ägypter. Der christliche Theologe und Philosoph Clemens von Alexandria beschreibt die Verhältnisse in Ägypten vor dem endgültigen Niedergang der ägyptischen Zivilisation. Möchte ich jetzt zitieren. Er schreibt Folgendes: Und welcher Art sind auch ihre Bäder? Kunstvoll angefertigte, zusammengefügte und tragbare Häuser, also er meint Sänften, mit durchsichtigen Baumwollstoff verhüllt und vergoldete, mit silbernen Nägeln verzierte Badestühle. Sie gehen in ihrem zuchtlosen Treiben so weit, dass sie noch beim Baden essen und sich betrinken. Auch die armen Frauen, die keinen derartigen Prunk haben, benützen die gleichen Bäder. Vor ihren eigenen Männern würden sie sich wohl nicht enthüllen. Dagegen ist es für jeden beliebigen anderen möglich, die ansonsten zu Hause Eingeschlossenen in den Bädern unbekleidet zu betrachten. Es stehen die Bäder Männern und Frauen gemeinsam offen und dann entkleiden sie sich zu zuchtlosen Tun. Der Luxus hat alles aus dem Gleichgewicht gebracht. Männer spielen die Rolle von Frauen und Frauen die Rolle von Männern. Der Triebhaftigkeit ist kein Riegel vorgeschoben. Ihre sexuelle Freizügigkeit wird öffentlich zelebriert. So viel zu den Ägyptern. Wir fahren fort mit den Assyrern und Babyloniern. Die Assyrer und Babylonier haben ihre Gottheiten als Ursprung aller Wahrheit und Gerechtigkeit betrachtet. Und man sah sie eben als eigentliche Urheber und Verwalter der Gesetze, die ihre Herrscher erließen. Hier ist zum Beispiel Utu, der Gott, in Anführungszeichen wieder, der Wahrheit, Gerechtigkeit und Moral. Also das war für sie sozusagen der Kern ihrer Religion. Die Gesetze garantierten jetzt einerseits, dass die assyrische und babylonische Zivilisation viel Freiheit und Harmonie genoss. Die Ehe wurde als gesetzlicher Vertrag abgeschlossen und unter Schutz gestellt und Unzucht wie Homosexualität und Ehebruch standen unter Strafe. Auch das Privateigentum wurde respektiert und geschützt. Diebstahl, Mord und andere Verbrechen wurden konsequent geahndet. Andererseits aber war es so, dass ein tieferes moralisches Verständnis fehlte. Und das lag daran, dass die Götter der Assyrer und Babylonier selbst moralisches Fehlverhalten zeigten. Und nach Vorstellung der Assyrer und Babylonier drohten auch keine Konsequenzen im Jenseits bei moralischem Fehlverhalten. Das Recht wurde daher eigentlich nur formal und nicht selten völlig unangemessen durchgesetzt. Ich möchte ein Beispiel bringen. Wenn beispielsweise bei den Assyrern eine Frau etwas aus dem Haus ihres Mannes, der jetzt zum Beispiel krank oder bereits gestorben sogar war, entwendete und es jemanden anderen gab, dann musste sowohl die Frau als auch der Empfänger des Gutes getötet werden. Also eine völlig unmäßige Reaktion hier oder Auslegung des Gesetzes. Ein weiteres Beispiel für die nur oberflächliche Moral war das sexuelle Verhalten. Während einerseits die Ehe geschützt wurde, war Prostitution im Tempel üblich. Der griechische Historiker Herodot schreibt Folgendes. Die schändlichste Sitte der Babylonier ist folgende. Jede Frau des Landes muss sich einmal in ihrem Leben in den Vorhöfen der Aphrodite niederlassen und mit einem fremden Mann verkehren. Sie geht erst wieder in ihr Haus, wenn einer der Fremden ihr eine Silbermünze in den Schoß geworfen hat. Und sie folgt dem Mann. Trotz strenger Gesetze war es eben genau dieses oberflächliche Rechtsverständnis und diese oberflächliche Moral, die letztlich zur Ausbreitung von Bestechlichkeit und Korruption führten. Die Priester bereicherten sich am Tempel und am Volk. Und auch die Herrscher errichteten immer mehr kaum bezahlbare Prachtbauten und schwelgten im Luxus. Der römische Historiker Quintus Curtius Rufus beschreibt, wie Alexander der Große die Stadt Babylon einnahm. Was Alexander der Große vorfand, waren die kulturellen Überreste der babylonischen Zivilisation, die in völliger moralischer Verkommenheit versunken war. Er schreibt, Alexanders Aufenthalt in Babylon war länger als üblich. Die moralische Verderbtheit dort ist beispiellos. Eltern und Ehemänner erlauben ihren Kindern und Ehefrauen, sexuelle Beziehungen mit Fremden zu haben, solange diese Schande bezahlt wird. Frauen nehmen an Dinnerpartys teil. Zuerst sind sie anständig gekleidet, dann ziehen sie ihre Oberbekleidung aus. Dieses abstoßende Verhalten ist nicht nur für Kurtisanen, sondern auch für verheiratete Frauen und junge Mädchen charakteristisch, die eine solch ekelhafte Prostitution als gesellschaftsfähig betrachten. Als nächstes betrachten wir die Meder und Perser. Für die Meder und Perser war die Wahrheit das höchste moralische Gut. Wer in diesem Leben das Richtige tat, der erlangte Reichtum, Nachkommen, Macht, Gesundheit und ein langes Leben und er durfte nach dem Tod in das Paradies. Die Bösen aber gelangten letztlich in die Hölle. Also es gab hier die Vorstellung von Paradies und Hölle. Mithra, der Gott der Wahrheit, der Bündnisse und der Eide ist hier gezeigt, der eine sehr große Rolle bei den Medern und Persern spielte. Die Könige der Meder und Perser beriefen sich in ihrer Autorität als Gesetzgeber auf die Götter. Besonders geschützt wurde der Landbesitz und das Privateigentum. Lügen war streng verboten. Schulden machen war verpönt, weil man meinte, das würde zum Lügen verleiten. Recht und Gesetz einzuhalten und sich zu mäßigen, wurde allgemein gelehrt. Die Ehe war monogam, Homosexualität stand unter Strafe. Der moralische Verfall begann aber, als die Herrscher anfingen, sich persönlich zu bereichern. Teure Bauten wurden mit steigenden Steuern finanziert, was zu zunehmenden wirtschaftlichen Problemen und inneren Unruhen führte. Und weil sich die Herrscher über bestehende sexuelle Normen hinwegsetzten, wurden auch die Bürger immer unmäßiger. Die griechischen Historiker Herodot und Plutarch schilderten diesen beginnenden Niedergang. Der Plutarch schrieb über den persischen Großkönig Artaxerxes II. Der König war verzweifelt in eine seiner beiden Töchter, Atossa, verliebt. Endlich überredete sie, gemeint ist die Mutter von Artaxerxes, den König, das Mädchen zu heiraten und sie zu seiner rechtmäßigen Gattin zu erklären. Man kann sich vorstellen, dass das natürlich Auswirkungen auf die Bevölkerung hatte, wenn der König das so vorgelebt hat. Der Herodot schreibt, sobald sie von irgendeinem Luxus hören, machen sie ihn sich sofort zu eigen. Jeder von ihnen hat mehrere Ehefrauen und eine noch größere Anzahl von Konkubinen. Also wir machen jetzt weiter mit den Griechen. Bei den Griechen stand der höchste Gott Zeus für Ordnung und Recht. Allerdings war es so, dass er nicht konsequent belohnte oder bestrafte und er führte selbst auch kein Leben nach strengen moralischen Grundsätzen, was sich in seiner häufigen Untreue seiner Gattin Hera gegenüber ausdrückte. Also das ist so ein Abbild von dem Zeus, dem obersten Gott der Griechen. Auch war es so, dass die Griechen zwar an ein Leben nach dem Tod glaubten, aber sie glaubten nicht an eine generelle Bestrafung oder Belohnung. Anstatt an absolute moralische Standards hielten sich die Griechen deswegen an praktische Tugenden. Und das Ziel war dabei einfach, ein, wie sie es nannten, glückliches Leben zu führen. Die persönliche Mäßigung, seinen Platz im Leben zu kennen und sich nicht zu überheben, nahm unter diesen Tugenden den ersten Platz ein. Als größte Schande galt es, dass man diese kluge Gesinnung verlässt und sich von Gewalttätigkeit und Emotionen bestimmen lässt. Die Griechen hatten als Eheform die Einehe. Diese wurde aber mehr aus praktischen Erwägungen des Erbrechts heraus eingehalten als aus moralischen Gründen. Ehebruch und Unzucht wurden nämlich gesellschaftlich toleriert. Das wurde zudem legitimiert durch das moralische Verhalten der griechischen Götter und auch Homosexualität war sogar Teil der griechischen Zivilisation. Der Niedergang der Moral kam aber mit einem zu viel an persönlicher Freiheit. Die griechischen Philosophen Polybius und Platon beschrieben uns, wie diese zu große Freiheit die Bürger des griechischen Staats dazu veranlasste, ihre persönlichen Vorlieben zu hegen. Und es führte zum Beispiel dazu, dass man nicht mehr heiraten wollte. Man wollte sich nicht mehr beherrschen und wurde so letztlich unfähig, sich an Recht und Ordnung zu halten. Polybius schreibt, ganz Griechenland war von einer niedrigen Geburtenrate und einem allgemeinen Bevölkerungsrückgang betroffen, obwohl es weder anhaltende Kriege noch Epidemien gab. Denn da die Männer in einen solchen Zustand der Anmaßung, der Geldgier und des Müßiggangs verfallen waren, dass sie nicht heiraten wollten, wuchs das Übel schnell und unmerklich. Und Platon schreibt, die Bürger stört der geringste Anflug von Autorität. Sie kümmern sich nicht mehr um die Gesetze. Sie wollen niemanden mehr über sich haben. Der Sohn ist auf einer Ebene mit seinem Vater. Er hat weder Respekt noch Ehrfurcht vor seinen Eltern. Der Meister fürchtet und schmeichelt seinen Schülern. Die alten Männer gelten als verdrießlich und autoritär und nehmen deshalb die Manieren der Jungen an. Der Grieche lebt von einem Tag zum nächsten, um den augenblicklichen Gelüsten zu frönen. Das eine Mal wird er mit Alkohol und Flötenklängen abgefüllt, das andere Mal wird er zum Wassertrinker und versucht abzunehmen. dann wiederum versucht er sich an sportlichen Übungen. In seinem Leben gibt es weder Ruhe noch Ordnung und dieses zerstreute Dasein bezeichnet er als Freude und Glückseligkeit und Freiheit. Und ich denke, Parallelen brauchen wir gar nicht lang erwähnen. So viel zu den Griechen. Wir wenden uns als nächstes den Römern zu. Ist natürlich klar, je weiter wir fortschreiten in der Geschichte, umso mehr wissen wir, weil mehr Zeugnisse vorhanden sind, mehr Schriften und umso ausführlicher können wir da berichten. Wie bei den Griechen stand der höchste Gott der Römer, der Jupiter, zwar für Recht und Ordnung, aber genauso wie Zeus hat er kein moralisches Leben geführt und er war stattdessen bekannt für seine sexuellen Eskapaden. Das ist also hier dieser Jupiter. Folglich wurde auch bei den Römern Moralität im Wesentlichen auf das praktische Zusammenleben beschränkt. Das Jenseits hatte wenig Auswirkungen. Wie bei den Griechen ging es um Tugenden, die allerdings strikter einzuhalten waren. Der Freiheitsgedanke war bei den Römern weniger ausgeprägt. Also das hat die Römer sozusagen länger bewahrt als die Griechen. Der Kern der römischen Gesellschaft war die Familie, die hierarchisch strukturiert war mit dem Familienvater als Oberhaupt. Die wichtigsten Tugenden waren für die Römer die Frömmigkeit, die hatten wir schon, die Pietas. Dann kam dazu die Vertrauenswürdigkeit, Fides, die Charakterstärke, Gravitas und die Beharrlichkeit, Constantia. Wie die Griechen hatten die Römer als Eheform die Einhehe und ihr Ehebruch wurde gesetzlich geahndet, Scheidung war nicht möglich, Homosexualität war anders als bei den Griechen verpönt. Die Moral in der römischen Gesellschaft erlebte den beginnenden Niedergang mit dem Ende der römischen Republik. Die römischen Historiker Sallust und Titus Livius und auch der griechische Historiker Polybios liefern uns ein lebhaftes Bild dieser Zeit. Zunächst Gaius Sallustius Crispus oder abgekürzt Sallust. Nachdem Reichtum zu einer Quelle der Ehre geworden war und von Ruhm, Einfluss und Macht begleitet wurde, begannen die Tugenden zu verblassen. Und Armut wurde als Schande, Integrität als Bösartigkeit angesehen. Geiz untergrub das Vertrauen, die Redlichkeit und alle anderen guten Eigenschaften. Er lehrte die Menschen stattdessen Hochmut, Grausamkeit, die Vernachlässigung der Götter und die Meinung, dass alles käuflich sei. Wenn sich aber Faulheit anstelle von Fleiß und Begehrlichkeit und Überheblichkeit anstelle von Mäßigung und Ausgeglichenheit gesetzt hat, verändert sich der Zustand eines Staates zusammen mit seiner Moral. Polybios schreibt, Marcus Cato, das war ein römischer Feldherr und Geschichtsschreiber, war empört und beklagte in einer Rede an das Volk, man könne durchaus vom Niedergang der Republik überzeugt sein, wenn hübsche Knaben, also gemeint sind Lustknaben, mehr kosten als Felder und Krüge Kaviar mehr als Ackermänner. Und Titus Livius schreibt, wenn dann das moralische Niveau allmählich sinkt, resultiert daraus der Verfall des nationalen Charakters. Und man beobachtet, wie dieser zunächst langsam untergeht, dann immer schneller und er sich schließlich Hals über Kopf in den Ruin stürzt. Nach der römischen Republik folgte das römische Kaiserreich. Und der römische Historiker Sueton beschreibt uns die dort herrschenden dekadenten Zustände. Über den Kaiser Nero schreibt Sueton, er meinte, es gäbe keine andere Verwendung für Reichtümer und Geld, als sie in großem Stil zu verschwenden. Neben der Vergewaltigung von Knaben und Ausschweifungen mit verheirateten Frauen kastrierte er auch den jungen Sporus und bemühte sich, ihn in eine Frau zu verwandeln. Er ging sogar so weit, ihn zu heiraten mit allen üblichen Formalitäten eines Ehevertrags. Über den Kaiser Vitellius lesen wir, er war vor allem den Lastern des Luxus und der Grausamkeit verfallen. Er freute sich über die Verhängung von Strafen und sogar über die Verhängung von Kapitalstrafen ohne Rücksicht auf Anlass oder Person. Und über den Kaiser Domitian schreibt Sueton, er war unersättlich in seinen Begierden. Es wurde berichtet, dass er Bäder in Gesellschaft der niedrigsten Prostituierten nahm. Wenn wir da mal das Fazit ziehen wollen. Die Zivilisationen der Ägypter, Assyrer und Babylonier, der Meder und Perser, der Griechen und die Römer begannen offenbar mit fest etablierten moralischen Grundsätzen. Aber diese konnten auf Dauer nicht eingehalten werden. Als nämlich immer größere Höhen an Reichtum, Macht und Wohlstand erreicht wurden, setzte in der Gesellschaft ein unaufhaltsamer moralischer Niedergang ein. Der britische Soldat und Schriftsteller John Bagot Clubb schreibt, es ist von großer Wichtigkeit festzustellen, dass Dekadenz der Zerfall eines Systems ist. Dabei wurden die Lebensgewohnheiten der Menschen in der Gesellschaft korrumpiert durch den Besitz von zu viel Geld und von zu viel Macht über einen zu langen Zeitraum. Das Ergebnis ist, dass jeder Einzelne selbstsüchtig und träge wird. Eine Gesellschaft selbstsüchtiger und träger Menschen aber geht unter. Es stellt sich also jetzt die Frage, wie sich unsere moderne westliche Gesellschaft mit den betrachteten klassischen Zivilisationen vergleicht. Und das möchte ich jetzt im nächsten Punkt machen. Wie sieht die Sache heute aus? Wir betrachten jetzt im Folgenden die Ergebnisse einiger Umfragen, die in Deutschland über einen langen Zeitraum, nämlich über einen Zeitraum von 3 bis 4 Jahrzehnten durchgeführt wurden, um die langfristigen gesellschaftlichen Trends erkennen zu können. Und es werden dabei die für die Öffentlichkeit frei verfügbaren und im Internet abrufbaren Daten aus der European Value Study, EVS, und aus der allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften, ALBUS, verwendet. Den entsprechenden Link habe ich dann immer angegeben. Wir betrachten im Folgenden immer 2 Kurven, eine orange und eine hellblaue, und die stellen den Anteil der Befragten dar, die die jeweilige Frage mit Ja oder mit Nein beantwortet haben. Und diese Darstellung hat den Vorteil, dass man den jeweiligen Wendepunkt in der Gesellschaft gut erkennen kann, also dort, wo sich die beiden Kurven schneiden. Jetzt aber zu unserer konkreten Frage. Ist Scheidung rechtfertigbar? Seit Anfang des neuen Jahrtausends sehen die meisten Menschen in Deutschland die Scheidung als rechtfertigbar an, Tendenz stark zunehmend. Der Wille, also sich dauerhaft an einen Partner zu binden, wird rasant schwächer. Die nächste Frage lautet, ist Homosexualität rechtfertigbar? Sehr stark hat sich hier auch die öffentliche Meinung hinsichtlich Homosexualität verändert. Während Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts noch rund 75% der Bevölkerung der Meinung waren, dass Homosexualität nicht rechtfertigbar ist, dachten das im Jahr 2017 nur noch rund 25%. Der Wendepunkt fand im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends statt. Und seitdem beschleunigt sich die Zunahme der Akzeptanz von Homosexualität. Die nächste Frage ist, ist Prostitution rechtfertigbar? Selbst Prostitution ist heute mehr akzeptiert als früher. Während in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts noch rund 80% der Bevölkerung Prostitution für nicht rechtfertigbar hielten, waren dies 3 Jahrzehnte später nur noch rund 70%. Also da bröckelt es auch. Die nächste Frage im Bereich Familie ist, ist Abtreibung rechtfertigbar? Abtreibung wird ebenfalls gesellschaftlich immer mehr akzeptiert. Während vor 20 Jahren rund 70% der Bevölkerung noch der Meinung war, dass Abtreibung nicht rechtfertigbar ist, überwiegen seit 2015 die Abtreibungsbefürworter. Noch eine Frage ist, soll die Frau für die Kinder zu Hause bleiben? Die Ansicht über die Rollen von Mann und Frau hat sich ebenfalls sehr stark verändert. Heute sind nur noch rund 25% der Bevölkerung der Meinung, dass die Frau zu Hause bleiben und die Kinder erziehen soll, während dies zu Beginn der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts noch bei rund 70% der Fall war. Und das ist natürlich auch einer der Gründe für die Zunahme von Kinderkrippen, weil wenn die Frauen sich nicht mehr um die Kinder kümmern und Männer und Frauen in die Arbeit gehen, dann muss ja logischerweise sich der Staat irgendwie drum kümmern. Ich habe einen eigenen Vortrag dazu, Transgender, die Auflösung der Geschlechter, wo ich auf die Rolle der Geschlechter und der Familie und die Veränderungen dort genauer eingehe. Im Bereich der Religion haben wir hier die Frage, sind sie religiös? Wir sehen hier, dass die Menschen immer weniger religiös sind. Bereits 1990 wurde der Wendepunkt erreicht, sodass heute der Anteil nicht religiöser Menschen überwiegt. Und die letzte Frage, die ich betrachten möchte, ist, die lautet, gibt es Sünde? Auch in dieser Frage hat sich die öffentliche Meinung in Deutschland dramatisch verändert. Bereits Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde hier der Wendepunkt erreicht. Und diese Nicht-Anerkennung von Sünde ist ein klarer Hinweis auf die Nicht-Anerkennung einer höheren moralischen Instanz, wie sie sich eben in Gott darstellt. Also man möchte sich sozusagen nichts mehr vorschreiben lassen und definiert sich eben selber seine Moral. Wenn wir die Schlussfolgerung hier mal ziehen dürfen, unsere moderne Gesellschaft bewegt sich in dieselbe Richtung, wie das bei den untersuchten klassischen Zivilisationen der Fall war. Moralische Grundsätze gelten als immer weniger verbindlich, insbesondere im Bereich der Sexualität und der Familie. Religion tritt in den Hintergrund und eine immer mehr rein auf das Diesseits ausgerichtete hedonistische Lebensweise, also eine genusssüchtige Lebensweise, macht sich breit. Das führt mich zum letzten Punkt, zur Wurzel des Problems. Der moderne Mensch in der westlichen Welt rechtfertigt ja seine auf dieses Diesseits ausgerichtete Lebensweise oft mit dem evolutionistischen Weltbild. Und danach soll der Mensch ja nur ein höher entwickeltes Tier sein. Moral soll daher eigentlich nur relativ sein, so wird argumentiert, und sie dürfe deswegen den eigenen Bedürfnissen und Wünschen angepasst werden, solange man nur seine Mitmenschen in ihren Bedürfnissen und Wünschen nicht einengt. Also so nach dem Motto, leben und leben lassen. Ja? Das ist so, wie viele Menschen heute leben. Aber wie ich in meinen Vorträgen immer wieder zeige, ist das evolutionistische Weltbild kein wissenschaftliches Fakt. Warum? Weil noch nie hat irgendjemand beobachtet, wie neue komplexe Tierarten entstanden sind. Alles, was man bisher im Labor oder in der freien Natur gesehen hat, das sind Anpassungsvorgänge, die aber strikt innerhalb der Grenzen des vorgegebenen genetischen Bauplans abliefen. Ich habe die Problematik mal hier dargestellt. In den Medien und sogar an den Schulen und Universitäten, da werden die Menschen oft in die Irre geführt, weil der Begriff Evolution doppeldeutig verwendet wird. Evolution als Anpassung innerhalb einer bestimmten Art, das ist eine wissenschaftlich bewiesene Tatsache. Das ist auch, was der Wissenschaftler hier links im Bild sagt. Er sagt, ich kann Evolution im Labor beobachten. Es ist eine Tatsache. Nun, der Zuhörer rechts im Bild, der kann es aber leicht missverstehen. Anstatt an verschiedene Schmetterlingsarten, die alle Schmetterlinge bleiben, ja, kann er aber darunter durchaus die Evolution von der Urzelle zum Menschen verstehen. Und sowas ist kein wissenschaftliches Fakt. Nicht einmal in den über viele Jahrzehnte beobachteten Fruchtfliegen, das sind diese kleinen Fliegen, die jetzt im Herbst auf ihrem Obst sind und die sich rasant vermehren, die eine sehr hohe Vermehrungsrate und eine kurze Lebensdauer haben, sodass man viele Generationen in kurzer Zeit beobachten kann, konnte man die Entstehung neuer Tierarten beobachten. Das ist noch nie gelungen. Hier zum Beispiel der Richard Goldschmidt, ein amerikanischer Genetiker, er sagt Folgendes, in so gut untersuchten Organismen wie der Drosophila-Fliege, also das ist die Fruchtfliege, bei der viele sichtbare und winzige unsichtbare Mutationen zufällig miteinander kombiniert wurden, konnte niemals auch nur der erste Schritt in Richtung einer neuen Art gemacht werden, ganz zu schweigen von höheren Gattungen. Das ist das nüchterne Ergebnis der ganzen Experimente. Man hat hier quasi Evolution im Labor ausprobiert, weil die sich ja unglaublich schnell vermehren, hat die radioaktiv bestrahlt und so weiter. Und man hat eben nichts Neues, also keine neue Art produzieren können. Ja, mehr noch, anstatt Evolution von der Urzelle bis zum Menschen, beobachtet man überall nur eine Verschlechterung oder Degeneration des Erbguts. Und das ist das Gegenteil von Evolution. Ich kann darauf jetzt nicht im Detail eingehen, aber in der Physik gibt es das Gesetz, dass die Entropie zunimmt. In jedem System. Übrigens nicht nur in einem geschlossenen System, sondern auch in einem offenen System. Das wird oft leider falsch dargestellt. Das heißt, die Unordnung nimmt zu in jedem System. Das wissen Sie, wenn Sie das Kinderzimmer nicht aufräumen, von selber wird es nicht besser. Sie müssen Energie und Intelligenz aufwenden, damit die Ordnung entsteht. Und das ist ein Naturgesetz. Und dieses Naturgesetz macht nicht Halt auch vor der Biologie. Und deswegen haben wir, was wir in der Biologie, wenn wir in der modernen Genetik reinschauen, beobachten, eine Degeneration und keine Evolution. Ich habe einen eigenen Vortrag dazu, das würde natürlich den Rahmen sprengen. Der heißt Evolution oder Degeneration, wo ich auf diese Dinge eingehe. Letztlich ist es so, dass Evolution eine Weltanschauung ist oder eine Religion, die es ganz leicht macht, nicht über den Schöpfer und seine Gebote nachdenken zu müssen. Und das geben die Vertreter der Evolutionstheorie sogar offen zu. Hier der Michael Ruse, ein amerikanischer Wissenschaftsphilosoph und ein ganz bekannter Vertreter der Evolutionstheorie, der aber sehr ehrliche Aussagen oft macht. Er sagt Folgendes: Evolution ist eine vollwertige Alternative zum Christentum. Evolution ist eine Religion. Das war so, als Evolution noch in den Anfängen steckte und ist auch heute noch so. Es ist aber so, dass natürlich wir das in der Regel nicht so hören, sondern wir hören, dass Evolution mit dieser Entwicklung von der Urzelle bis zum Menschen angeblich Wissenschaft ist. Aber hier sagt dieser Mann ganz was anderes. Es ist einfach so, dass nicht die Naturgesetze und auch nicht die Menschen diese Welt regieren, sondern der Gott der Bibel ist der wahre Herrscher. Und er regiert die Menschen, insbesondere über die moralischen Grundsätze, die er in jeden einzelnen Menschen hineingelegt hat. Und diese Grundsätze sind auch nicht anerlernt, sondern die sind angeboren. In der Bibel heißt es: Und wenn nun Menschen aus nichtjüdischen Völkern, die keine Beziehung zum Gesetz Gottes haben, von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann tragen sie das Gesetz in sich. Also jeder Mensch trägt eigentlich das göttliche Gesetz in sich. Er weiß, was gut und böse ist. Das muss man ihm eigentlich gar nicht beibringen. Sie beweisen damit, dass ihnen die Forderungen des Gesetzes ins Herz geschrieben sind. Das zeigt sich auch an der Stimme ihres Gewissens und am Widerstreit ihrer Gedanken, die sich gegenseitig anklagen oder auch entschuldigen. Also das heißt, Menschen, die jetzt gehorsam sind, diesen inneren Wissen über das Gute und das Böse, die erfahren Segen von Gott. Und es ist selbst dann der Fall, wenn ihr Gehorsam nur unvollständig ist und auf falschen religiösen Vorstellungen über Gott beruht. Wenn sie sich aber auflehnen und anfangen, Gottes Gebote zu missachten, dann fordert es letztlich Gottes Gericht heraus, und das gilt auch für ganze Nationen. Gott ist eben der Richter der Menschen und der Nationen. In der Bibel heißt es: Denn das Königreich gehört dem Herrn, und er ist Herrscher über die Nationen. Er macht Völker groß und er vernichtet sie. Er breitet die Völker weit aus und er führt sie weg. Warum verankerten jetzt also diese klassischen Zivilisationen nicht einfach alle Gebote Gottes in ihren Gesetzen? Und warum konnten sie nicht einmal ihre eigenen Gesetze auf Dauer einhalten? Woher kommt dieser Hang im Menschen, sich gegen diese Gebote, die eigentlich in ihm drin sind, aufzulehnen? Nun, der tiefste Grund für diese Auflehnung ist, dass alle Menschen von Natur aus Sünder sind. Sie sind von Natur aus nicht in der Lage, das göttliche Gesetz auf Dauer zu halten. Warum? Weil ihr Herz Gott und seinen Geboten gegenüber in Wahrheit feindlich eingestellt ist. Also der Mensch macht sich eigentlich gerne was vor, indem er sich für einen guten Menschen hält. Das habe ich 40 Jahre lang auch gemacht. Ich habe mich 40 Jahre lang für einen ziemlich guten Menschen gehalten. Bis mir Gott sozusagen in den Spiegel erst einmal vorgehalten hat und ich auch ehrlich genug war, zuzugeben, wie es in mir eigentlich ausschaut. Und es ging nur in einer persönlichen Krise, wo ich also ganz unten war, weil vorher hätte ich nie zugehört. Ich war ein ziemlich stolzer Mensch. In meinem Fleisch bin ich heute noch ein stolzer Mensch. Damit habe ich immer noch zu kämpfen. Aber eins ist klar, wenn ich, wie gesagt, nicht so weit unten wäre und Gott mich nicht so auf die Knie sozusagen gebracht hätte, dann hätte ich der Wahrheit nicht ins Auge schauen wollen. Und was man da entdeckt, ist erst einmal nicht sehr erfreulich, dass man in Wahrheit eigentlich kein Freund Gottes ist, sondern ein Feind Gottes. Weil mich Gott eigentlich nie interessiert hat, vielleicht nur dann mal, wenn ich Hilfe gebraucht habe, ansonsten wollte ich aber meine Ruhe haben und meine Lebensziele umsetzen und meine Pläne. Und ich denke, so ist es, von Natur aus ist so jeder Mensch. Von Natur aus wollen wir eigentlich das gar nicht einhalten. Und Gott muss aber dieses Verhalten richten. Und sein moralischer Maßstab ist aber Vollkommenheit. Weil er ist selber vollkommen. Er legt sozusagen seinen Maßstab an uns an. Und da wäre die Situation eigentlich für uns völlig hoffnungslos, wenn Gott nicht einen Ausweg geschaffen hätte. Und der Ausweg für die Menschen, der besteht darin, dass er vor rund 2000 Jahren seinen einzigen Sohn auf diese Welt geschickt hat. Und dieser hat am Kreuz für die Sünden der Menschen bezahlt und hat damit der göttlichen Gerechtigkeit Genüge getan. Das heißt, er hat das erfüllt, was wir nicht können. Er hat ein sündloses Leben geführt und hat bezahlt für die Sünden am Kreuz. Als Bestätigung, dass das Opfer angenommen wurde, hat Gott ihn am dritten Tag wieder von den Toten auferweckt und der Name dieses Sohnes Gottes ist Jesus Christus. Und seitdem fordert jetzt Gott alle Menschen zur Umkehr auf. Jeder, der von dem alten, ich-bezogenen Leben umkehrt und an Jesus Christus glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Er wird zu Gottes Volk hinzugetan und wird für immer in Gottes neuer Welt leben, die Gott nach der Vernichtung der alten Welt noch erschaffen wird. Diese Welt hier, die hat keinen Bestand. Nicht, weil wir sie kaputt machen, sondern bevor wir sie kaputt machen, kommt Gott und macht aus dieser Welt eine neue Welt, nachdem er die alte vernichtet hat. In der Bibel heißt es, und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Das wird also eine andere Zivilisation werden, ein anderes Gottesvolk, das ein neues Herz haben wird und einen neuen Geist. Und es wird daher, anders als die früheren Nationen, Gottes Gebote zu 100% erfüllen können. Aber das neue Herz und den neuen Geist, den können wir uns nicht selber schaffen. Sondern das muss Gott dem Menschen geben, muss es ihm schenken. Und das wiederum tut Gott nur dann, wenn der Mensch bereit ist, sich vor Gott zu beugen. Also wer das nicht will, in der Bibel heißt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber schenkt er Gnade. Also man muss sich vor Gott beugen, damit Gott diese Gnade gewährt. Wer aber in diesem Leben Gott nicht recht geben will und wer lieber weiter seine eigenen Wege gehen will, der wird letztlich verurteilt werden. Das bedeutet, dass Gott jeden Menschen in diesem Leben vor eine Entscheidung stellt, vor ewiger Tragweite. Und das ist mir nicht bewusst gewesen, bevor ich gläubig war, wusste ich das natürlich nicht. Das hat mir auch keiner in der Deutlichkeit jemals gesagt. Vielleicht habe ich es mal gehört, aber das ging ja irgendwie an mir vorbei. Und dieses Leben hier hat vor allen Dingen einen Zweck, nämlich eine Entscheidung zu treffen. Gott sagt, du hast dein ganzes Leben Zeit, dich zu entscheiden. Deswegen ist es eine Entscheidung zwischen Himmel und Hölle, zwischen ewigem Leben und ewiger Verdammnis. Und das geht's letztlich in diesem Leben. In der Bibel heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen.
Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir zu dir Vater sagen dürfen durch Jesus Christus, der uns zur Gerechtigkeit gemacht ist. Wir wollen dich darüber loben und preisen und dir danken, dass du so viel Geduld mit uns hast, dass du uns erlöst hast, erkauft hast mit dem Blut deines Sohnes, dass wir dein Eigentum sein dürfen und dass wir uns freuen dürfen, auch wenn es jetzt in unserer Zeit eng wird, dass wir eine Hoffnung haben, ein Ziel haben, die ewige Herrlichkeit. Ja, und darauf wollen wir immer wieder sehen und wegsehen von den Dingen dieser Welt, die uns oftmals so ängstigen und gefangen nehmen wollen. Hab Dank, dass du uns diese Hoffnung ins Herz gegeben hast. Und hilf uns, dass wir das auch im ganz praktischen Leben umsetzen können. Amen.